온다.
기온다. 기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
기온다. Aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
'Sorge dich nicht, mein Schatz, es kommen bessere Zeiten.' Die von dünnen Stimmen geträllerte Schnulze ist derzeit der Smash-Hit auf Guatemalas Straßen. Am 9. September findet in Guatemala der erste Wahlgang zu den Präsidentschaftswahlen statt und jede Partei, die etwas auf sich hält, schickt ein schauerliches Lied ins Rennen.
Bessere Zeiten hat Guatemala bitter nötig. Das Land ist von Gewalt gezeichnet. 20 Menschen werden jeden Tag bestialisch ermordet. Durch Jugendbanden, von Drogenkartellen oder von korrupten Bullen. Gewalt hat eine lange Tradition im Land. Seit dem Putsch gegen die erste demokratische und soziale Regierung im Jahre 1954 herrschten 35 Jahre lang die Militärs.
Und wie das so ist, wenn die Generäle herrschen, kamen Abertausende ums Leben. Ganze Dörfer wurden von der Armee oder Söldnertruppen niedergemetzelt. Nebach, eine Stadt, die mehrheitlich von Maya bewohnt wird, trafen die Angriffe der Militärs in den 80er Jahren besonders schlimm. Über 300 Massaker wurden in und um Nebach begangen. Eine Wahrheitskommission sollte später von Völkermord sprechen.
Ein gewisser Otto Perez Molina war damals Militärkommandant der Region. Heute ist er Präsidentschaftskandidat und ein aussichtsreicher dazu. Zumal er als Rambo-Politiker auftritt. Harte Hand, Nulltoleranz, Knüppel aus dem Sack. Droht Guatemala ein Rückfall in die Zeit des Bürgerkriegs? Oder noch Schlimmeres? Wie ist die Stimmung vor den Wahlen und wer tritt sonst noch an?
Rigoberta Menchú, die Friedensnobelpreisträgerin zum Beispiel, wenn auch in einer umstrittenen Kandidatur? Und der Wahlkampf-Dauerbrenner und Kettenraucher Alvaro Colom, der nun schon zum dritten Mal antritt, jedes Mal besser abschnitt und es vielleicht diesmal endlich schaffen kann? Und wenn dem so wäre, ist Colom die Hoffnung Guatemalas oder Menchú? Oder ist auch in Guatemala alles gehüpft wie gesprungen?
Das 165. Onda-Info wird also ein Guatemala-Spezial und bevor es in die tristen Niederungen der Politik geht, wollen wir euch auf ungewöhnliche Art ein wenig auf das Thema einstimmen. Guatemala, bunt und brutal, ein Blick aus künstlerischer Perspektive.
Auf der Plaza de la Constitución, dem Hauptplatz im historischen Zentrum von Guatemala-Stadt, wird ein Theaterstück aufgeführt. Contra Huella, der Weg der Ahnen, entworfen und inszeniert vom Künstlerkollektiv Cajaludica, beginnt mit einer Maya-Zeremonie. Doch die Zeremonie wird jäh unterbrochen. Ein europäisch gekleideter Mestize greift ein Indigena-Mädchen an, stößt es zu Boden und tritt brutal auf sie ein. Viele Zuschauer schauen fast instinktiv ins Leere, an der Szene vorbei. Sie weckt Erinnerungen an eine junge, schreckliche Vergangenheit in Guatemala, die die meisten lieber verdrängen wollen. Kein Vierteljahrhundert ist es her, dass der damalige Militärmachthaber Efraín Ríos Montt eine Politik der verbrannten Erde gegen die eigene Bevölkerung entfesselte. Hunderttausende wurden verhaftet, ermordet oder verschwanden. 10 Jahre ist nun Frieden in Guatemala, ist die Angst vor den Militärs langsam auf dem Rückzug. Und seither wagt es auch die Kunst wieder, das Trauma des Völkermordes zu thematisieren und die Erinnerung an die Taten und die Opfer wachzuhalten. So der Komponist Joaquín Orellana, der die Musik zu dem Ballettstück Gritos en la Memoria, Schreie in der Erinnerung, beisteuerte, das 2006 aufgeführt wurde.
Meine Werke versuchen den Krieg, die Politik der verbrannten Erde, den Völkermord, den Exodus und die geheimen Friedhöfe zu thematisieren. Das Requiem de Cuna zum Beispiel handelt von einer Indigena-Mutter, deren Baby ermordet wird. Also singt sie ein Requiem de Cuna, ein Wiegenlied, das zärtlich und liebevoll ist, aber zugleich voller Schmerz. Dann Canto de Asedio, ein Ostinato, das die Seelenlosigkeit und die Arroganz der Militärs veranschaulicht. Militar.
Doch Doch in Guatemala, wo 80% der Bevölkerung in bitterer Armut lebt, ist das mit Ballett, Chor und Orchester aufwendig produzierte Gritos en la Memoria nur sehr wenigen zugänglich. Einen anderen Ansatz verfolgen daher Künstlerkollektive wie Caja Lúdica und Rayuela. Sie führen ihre Stücke in aller Öffentlichkeit auf, wie Contra Huella, der Weg der Ahnen, mitten im Stadtzentrum. Darsteller sind vor allem Jugendliche aus Indigena-Dörfern oder den armen Vierteln der Hauptstadt. Warum, erklärt Paulina Rosales von Caja Lúdica.
Die Auswirkungen der Unterdrückung äußern sich gerade bei Jugendlichen in Form von Gewalt, von Selbstsucht und vor allem in Form von Angst und Misstrauen. Mit unserem Projekt haben die Jugendlichen wieder das Selbstvertrauen gefunden, sich auszudrücken, sich zu entwickeln und ihre Angst zu überwinden. Und es ist ganz wundervoll zu sehen, wie die Jugendlichen, die am Anfang verschüchtert waren, sich heute einbringen, weitere Projekte entwerfen und mutig Kritik äußern.
Stücke wie Contra Huella lassen die Erinnerung an die große Zeit des guatemaltekischen Theaters in den 70er Jahren wieder aufleben, das beherzt gegen die Militärdiktatur stritt und Teil des breiten Widerstands gegen sie war. Einer der Protagonisten jener Zeit ist der Schauspieler Roberto Diaz Gomar, der durch seine Zeit im spanischen Exil auch international bekannt wurde.
He visto al pueblo reírse de lo pisado que está y a los muchachos morirse por darles.
Das Theater in jener Zeit war exzellent und sensationell. Wir haben immer an den Städten des Konfliktes Theater gespielt. Beim Streik der Coca-Cola-Arbeiter, bei Landbesetzungen oder bei Hungerstreiks. Das Theater war eine Anklage, das mit Leidenschaft, Liebe und mit viel Kreativität thematisierte, was sich in unseren Ländern abspielte. Aber Ende der 70er Jahre wurden viele ins Exil getrieben oder ermordet und das politische Theater verschwand. Was blieb, waren billige Schmonzetten mit sehr simplen, zwischenmenschlichen Themen und kleine, nichtssagende Komödien.
Bastante insignificante.
Este silencio no es bueno. Nos lo metieron adentro desde que nacemos, pero hay que luchar hasta sacarlo por completo.
Heute klafft zwischen den Alten wie Roberto Diaz und den Jungen eine Lücke von einer Generation. Da die Elterngeneration verstummte, sind es, wie in dem preisgekrönten Spielfilm El Silencio del Neto, das Schweigen Netos von 1997, die Großväter, die ihre Enkel dazu ermutigen, die Angst abzulegen, die Verbrechen der Diktatur anzuklagen und Gerechtigkeit zu fordern. Seit 7 Jahren kämpfen auch die Hijos, eine Gruppe Jugendlicher und Kinder, deren Eltern im Bürgerkrieg verschwunden sind, ermordet wurden oder im Exil waren, für eine umfassende Aufarbeitung der Geschichte. Freche Graffitis zieren die Häuserwände, Mauern und Brücken überall in der Hauptstadt. Gegen das Vergessen, gegen die Straflosigkeit, gegen die nach wie vor bestehende Dominanz der Oligarchie und der Militärs. Die junge Studentin Flor hatte ganz persönliche Gründe, bei den Hijos mitzumachen. Ihre Tante hat den Kampf gegen die Militärdiktatur mit dem Leben bezahlt. Ein Tabu, über das niemand in der Familie mit ihr sprechen wollte.
Am 30. Juni wird paradoxerweise und trotz der Friedensverträge immer noch der Tag der Armee gefeiert. An einem 30. Juni unterbrachen wir erstmals die Militärparade. Und seitdem sind wir an diesem Tag immer auf der Straße.
Hoy me reconozco sobreviviente ante ustedes. Sobreviviente de múltiples experiencias de muerte. Sobreviviente de un nacimiento difícil. De una violencia permanente y eterna.
Auch Sandra Moran kämpft seit 30 Jahren gegen die Unterdrückung, gegen das Morden und gegen das Vergessen, mittels Poesie, Musik und unermüdlichem Einsatz, vor allem im Frauennetzwerk Sector Mujer.
Tengo miedo de mi miedo.
Moran intoniert als Percussionistin im Sprechgesang Gedichte von Poetinnen aus Guatemala wie aus anderen Ländern der Amerikas, mal als Solistin, mal begleitet. Seit 2005 gibt es die Anthologie ihrer Musik auf einer Doppel-CD mit dem Titel Vale la Pena. Lieder des Kampfes, Ausdruck des Glaubens an ein besseres, freieres, offeneres und respektvolleres Guatemala, Erinnerung an den Widerstand gegen die Diktatur. Dazu davon sind Sandra Moran, wie auch Roberto Diaz, Joaquín Orellana und Paulina Rosales überzeugt, habe gerade die Kunst einen Beitrag zu leisten, aus Respekt vor den zahllosen Opfern und ihrer eigenen verschwundenen Künstlergeneration. Und so steht am Ende des Theaterstücks Contra Huella, der Weg der Ahnen, auf dem Hauptplatz von Guatemala Stadt, in einem zwar traurigen, aber auch befreienden Akt eine Anklage. Indigenafrauen, Mütter ermordeter Kinder, schreiten auf die vor dem Republikpalast aufgereihte Militärtruppe zu und rufen: Ellos fueron, sie waren es. Das Schweigen, es ist gebrochen.
Amar a una mujer en cuerpo y alma es conocer lo natural, lo sencillo, lo especial, lo complejo, lo complicado, lo desconocido. Amar a una mujer en cuerpo y alma es encontrar tu complemento, es conocerte a imagen y semejanza, es descubrir la intimidad de la vida. Amar a una mujer en cuerpo y alma es reír y llorar, es suspirar y contener, es encontrar y reencontrar, conocer y desconocer, construir y deconstruir, sostener y avanzar, resolver y mantener, es comenzar y terminar, es descubrir y redescubrir. Amar a una mujer en cuerpo y alma es atreverse a descubrir la vida de otra forma, a sentirla diferente.
Die nächste guatemaltekische Präsidentin wird sie wohl nicht. Zu abgeschlagen liegt die indigene Friedensnobelpreisträgerin von 1992 hinter den beiden führenden Kandidaten. Dennoch sorgt Rigoberta Menchú für Gesprächsstoff, ist sie doch eine der international bekanntesten Guatemaltekinnen. Ihre Partei, Encuentro por Guatemala, kann als einzige Partei links der Mitte mit nennenswerten Stimmenanteilen rechnen, auch weil sie mit der Bürgerrechtlerin und Berufspolitikerin Ninette Montenegro ein zweites bekanntes Gesicht zu bieten hat. Was würde denn eine von Rigoberta Menchú geführte Regierung als erstes tun?
Definitivamente la agenda que nosotros tenemos del Encuentro por Guatemala ha ido enriqueciéndose realmente con muchos planteamientos de los hermanos.
Wir werden uns zunächst mal die Vorschläge ansehen, die von den Maya-Organisationen an uns herangetragen wurden. Denn die Agenda, die wir vom Encuentro por Guatemala haben, ist ja entstanden auf Basis der vielen Vorschläge unserer Brüder und Schwestern. Zum Beispiel geht es darum, wie wir die Medizin unserer Vorfahren in die Gesundheitspolitik integrieren wollen. Das Gleiche gilt für die Medien, die traditionell monokulturell ausgerichtet sind. Fernsehen, Radios und Zeitungen müssen endlich den Maya-Sprachen Rechnung tragen. Aus dieser Fülle an Vorschlägen und Ideen werden wir ein seriöses Gesamtkonzept erarbeiten, das den Wünschen und den Anliegen der Gemeinden Rechnung trägt.
Menchú gibt sich basisnah, wirbt um die Unterstützung vor allem der indigenen Bevölkerungsmehrheit. Doch die ist bislang ausgeblieben. Es ist vor allem die sehr dünne Schicht von Mayas, die in die Mittelklasse aufsteigen konnten, die Menchú aktiv unterstützen. Indigenerverbände kritisieren dagegen Menchú. Sie versuche, ohne vorherige Absprachen einen Alleinvertretungsanspruch der indigenen Bevölkerung durchzusetzen. Mit dem bolivianischen Präsidenten Evo Morales möchte sie nicht in einen Topf geworfen werden. Stattdessen reist sie, wie jeder gute guatemaltekische Kandidat, nach Washington. So ist denn Kritik am Freihandelsvertrag mit den USA, gegen den es zahlreiche Proteste in ihrem Land gab, von ihr kaum zu hören. Laut Umfragen wird es für Rigoberta Menchú wohl in der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen zu kaum mehr als 5% reichen. Jedoch Menchú bleibt im Gespräch. Und da ihr Gesicht für eine Apothekenkette wirbt, deren Teilhaberin sie ist, könnten sich Erfolge ja auch abseits der Wahlen einstellen.
Mis expresiones ya no llenan el espectro.
Álvaro Colom ist der Kandidat der sozialdemokratischen Zentrumspartei UNE. Der hagere Mitfünfziger steigt zum dritten Mal in den Ring des Präsidentschaftswahlkampfes. Er verfolgt mit der UNE eine Politik des Ausgleichs und der Versöhnung. Colom genießt einen untadeligen Ruf als ehemaliger Chef des Nationalen Friedensfonds FONAPAS. Dadurch konnte er insbesondere im indigenen Hochland bei den letzten Wahlen die meisten Stimmen gewinnen. Mit seiner Kampagne umwirbt er gezielt Indigene und Frauen. Doch die Dominanz der weißen Männer in der Politik ist für ihn kein Gegenstand von Kritik. Noch führt Colom die Umfragen an. Bei einer Tasse Kaffee und einem Dutzend Zigaretten erklärt der beliebte Politiker, warum seine Kampagne bisher so viel Erfolg hat.
Yo estoy muy consciente de que la UNE no es un partido, digamos, revolucionario ni.
Wir sind nicht revolutionär oder radikal. Wir versuchen, das Mögliche in einer fragmentierten Gesellschaft zu erreichen, eine Brücke zu schlagen, hin zu einer Transformation, zu einem Sozialstaat, zu einem öffentlichen Staat. Das ist vielleicht nicht der Traum aller, aber es ist der Wunsch vieler, die eine Regierung wollen, die einen tiefgreifenden Wechsel einleitet.
Kritische Stimmen behaupten, Colom sei schon vor der Wahl zu viele Bündnisse eingegangen, die ihm vielleicht den Wahlsieg, aber kaum ein offensives Regieren ermöglichen werden. Den Knatsch in seiner Allianz gab es bereits des Öfteren. So haben die Abgeordneten seiner Partei mehrheitlich dem umstrittenen Freihandelsabkommen mit den USA zugestimmt. Doch Álvaro Colom, Parteigründer und Chef der UNE, gibt sich als ein entschiedener Gegner neoliberaler Politik.
Ich glaube, der Neoliberalismus ist eine neue Form gesellschaftlicher Repression. Ein Versuch ökonomischer Unterdrückung. Die Armut wächst, die öffentliche Politik wird vernachlässigt. Die staatlichen Institutionen sind kaputtgespart und korrupt. Parallele Machtzentren wie die Militärs, die Unternehmer oder der Drogenhandel kaufen ganze Parteien. Hier muss ein echter Wandel her, damit die Politik nicht zum Wohle weniger arbeitet.
In den Umfragen liegt Álvaro Colom seit Monaten mit über 30% an erster Stelle. Das lässt bei den etablierten Kräften aus Unternehmens- und Militärkreisen die Nervosität anschwellen. Colom zeigt uns die Morddrohungen des letzten Monats. Es sind Dutzende. Zudem stammen die meisten der bisher mehr als 40 ermordeten Kandidatinnen aus den Reihen der UNE. Die Opfer sind vor allem paramilitärischen Strukturen zuzurechnen, die ihre Wurzeln im Krieg und in Militärkreisen haben. Für Colom lässt sich mehr Sicherheit für Guatemala, das nach Kolumbien gewalttätigste Land in Lateinamerika, nicht mit einer harten Hand erreichen. Vom Konzept seines Gegenspielers und der aktuellen Nummer 2 in den Umfragen, Rambo-Politiker General Pérez Molina, setzt er sich deutlich ab.
Die Mano Dura-Kampagne will eine repressive Politik der harten Hand. Es ist eine Worthülse. Niemand weiß, wohin sie führen wird. In 40 Jahren Bürgerkrieg haben wir beobachten können, was Mano Dura bedeutet. Wie soll dieser Ansatz Sicherheit bringen? In El Salvador ist er komplett gescheitert. Sie haben eingesehen, dass Mano Dura keinen gangbaren Weg darstellt und arbeiten jetzt mit einer Politik der versöhnenden Hand.
Knapp 30% der Wählerinnen haben momentan noch nicht entschieden, wem sie ihre Stimme geben werden. Dennoch sollte für Álvaro Colom der Einzug in die zweite Wahlrunde kein Problem sein, wenn er denn keinem Anschlag zum Opfer fällt. Ein Sieg in der Stichwahl würde für Colom voraussichtlich ungleich schwieriger, vor allem wenn der Gegner dann Pérez Molina hieße.
Tiene el pueblo en sus tristezas, tan profundas como amargas, un lenitivo armonioso que sus pesares ensalma, que sus dolores mitiga y pone en sus tristes ansias un iris de fantasía y un rayito de esperanza. Cuando la mujer del pueblo siente que le sube al alma una amargura infinita que le oprime la garganta, porque la noche está triste, porque la luna está blanca, porque algún recuerdo vino a iluminar sus entrañas. Y a decirle que la dicha mientras más bella es más cara, suspira profundamente y rasgueando la guitarra, diluye todas sus penas en una canción cerrada, canción que dice de amores y de besos y de lágrimas.
Der neben Álvaro Colom aussichtsreichste Präsidentschaftskandidat Guatemalas ist der General Otto Pérez Molina. Er wäre der erste General, der demokratisch gewählter Präsident würde, aber nicht nur deswegen fürchten Kritiker ein Wiedererstarken der militärischen Macht. Zwar verspricht er ländliche und soziale Entwicklung, Arbeit, Bildung und Sicherheit. Aber vor allem plädiert er mit seiner 2001 gegründeten Partido Patriota für ein hartes Vorgehen gegen Kriminelle und die Wiedereinführung der Todesstrafe.
Wir sind entschlossen, die Todesstrafe anzuwenden. Ich werde gleich am ersten Tag den Kongress auffordern, dass man sie wieder einführt. Und ich persönlich will dafür sorgen, dass das Gesetz auch angewendet wird, damit diejenigen, die zum Tode verurteilt werden, diese Strafe auch erhalten.
Anfang der 80er Jahre, als der Bürgerkrieg in Guatemala am schlimmsten wütete, war Otto Pérez Molina Kommandant in Nebach. In dieser Hochlandprovinz verübte die Armee besonders viele Massaker an der Zivilbevölkerung. Wenige Jahre später wurde er in der berüchtigten School of the Americas ausgebildet, eine US-Militärakademie, in dem lateinamerikanische Offiziere die brutale Kunst der Aufstandsbekämpfung lernen und verfeinern konnten. Anschließend befand sich Pérez Molina auf der Gehaltsliste des CIA und brachte es schließlich zum Chef des guatemaltekischen militärischen Geheimdienstes.
Ich bin Militär, aber in erster Linie bin ich doch Guatemalteke. Die Möglichkeit, eine militärische Laufbahn eingeschlagen zu haben, erlaubte mir, Guatemala kennenzulernen. Es erlaubte mir, im Landesinneren zu leben.
Seine Militärkarriere während der schlimmsten Jahre des Bürgerkrieges hindert Pérez Molina jedoch nicht, sich als Verfechter der Demokratie zu präsentieren, was er mit seinem Widerstand gegen die Putsche von General Ríos Montt 1982 und Jorge Serrano 1993 begründet. Letzterer führte zu einem Bruch innerhalb der Militärführung und Pérez Molina wurde zu einem Sprecher der Institutionalisten, die Gespräche mit der Guerilla befürworteten. Beim Friedensschluss 1996 durfte er dann schließlich als Vertreter der Armeeführung seine Unterschrift unter den Friedensvertrag setzen.
Ich nahm an den Verhandlungen über die Friedensverträge teil als Repräsentant der Armee. Ich unterschrieb die meisten dieser Verträge, auch den endgültigen Vertrag. Daher bin ich persönlich und ist auch die Partei den Friedensverträgen verpflichtet, die damals beschlossen wurden.
Entonces, personalmente y el partido también está comprometido con la agenda de la paz.
Während der letzten Jahre hat der militärische Sektor Guatemalas, darunter viele pensionierte Generäle, versucht, wieder einflussreiche Positionen im Land zu erlangen. Dazu gehört Otto Pérez Molina, der quasi im Alleingang seine eigene Partei gegründet hat und nun nach dem Präsidentenamt strebt. Ähnlich turbulent wie seine militärische Karriere sind seine politischen Aussagen. In einem Interview vor einem Jahr gab er sich noch lehrerhaft moderat und verständnisvoll.
Wir sind eine Partei mit einer Ideologie. Wir reden von einer liberalen und demokratischen Partei. Und schließlich, dass es eine demokratische und partizipative Partei ist. Also es soll nicht die Partei einer Person, eines Führers sein.
Doch seine Ansichten von Demokratie sind ziemlich ungewöhnlich, denn inzwischen ballt Pérez Molina die Faust und ruft nach der harten Hand.
Mano dura contra los criminales y los delincuentes.
Harte Hand gegen Kriminelle und Verbrecher, harte Hand gegen Korruption, harte Hand gegen die Armut.
Mano dura. Sí.
Harte Hand, jawohl. Ich bin davon überzeugt, dass wir nur mit Charakter und Entscheidungskraft Guatemala voranbringen werden. Störe es, wen es wolle.
Laut dem nichtstaatlichen Washingtoner Büro für Lateinamerika, VOLA, gibt es 5 bewaffnete clandestine Gruppen, die das organisierte Verbrechen in Guatemala beherrschen. Während des Bürgerkrieges waren sie Schlüsselelemente der Aufstandsbekämpfung und widmeten sich nach 1996 dem Drogen- und Waffenhandel. Sie werden von pensionierten oder noch aktiven Militärs geführt und untergraben das Rechtssystem mit Verbindungen zu den Regierungen, Korruption und Gewalt. Eine dieser Gruppen ist das Syndikat. Laut VOLA wird es von Otto Pérez Molina geführt.
Am Ende dieses On der Info haben wir jetzt noch ein aktuelles Interview mit Christina Butzko von der Guatemala-Solidarität in Österreich, die gerade erst aus Guatemala zurückgekommen ist und uns ihre Einschätzungen zur aktuellen Lage geben wird.
Vom Wahlkampf in Guatemala haben wir ja hauptsächlich schöne Wahlkampfsongs und unschöne Morde mitbekommen. Du kommst ja jetzt gerade von dort zurück. Wie hast du die Stimmung in Guatemala jetzt vor der Wahl erlebt?
Sie ist zum größten Teil der Bevölkerung relativ gleichgültig. Also ich glaube, es erwartet sich niemand einen großen Umschwung oder eine große Änderung, was die tatsächliche politische Ausrichtung jetzt betrifft. Die nächsten 4 Jahre wird die 4. Regierung seit der Unterzeichnung der Friedensverträge sein. Ich glaube, niemand hat allzu große Erwartungen, dass sich irgendetwas ändern wird. Was sehr wohl im Vordergrund steht, ist das Thema der Gewalt allgemein. Und das Interessante ist ja auch, dass sich die ermordeten Parteiaktivisten oder eben Kandidatinnen quer das politische Parteienspektrum ziehen. Also es trifft nicht nur eine Partei oder zwei Parteien, es trifft nicht nur Linksparteien oder Rechtsparteien, es betrifft quasi alle.
Ach so, betrifft das dann nicht hauptsächlich die Partei von Alvaro Colom?
Das sind die meisten, aber das sind nicht nur. Also die jetzige Regierungspartei Ghana betroffen, es ist sogar die Partido Patriota betroffen von General Otto Pérez Molina, der irgendwie an zweiter Stelle in Umfragen steht und oft dafür verantwortlich gemacht, also seine Partei dafür verantwortlich gemacht wurde. Es betrifft die UNG, die linke Nachfolgepartei der Guerilla-Organisationen. Es betrifft auch kleinere Parteien, also es betrifft fast alle.
Otto Pérez Molina, Kandidat der Rechten, der ist ja General. Was hältst du von dem?
Also General Otto Pérez Molina als solcher präsentiert er sich öffentlich als General. Ich denke, er spielt in seiner Kampagne mit seiner Person, oder er spielt mit zwei Aspekten. Zum einen eben seiner militärischen Laufbahn und zum anderen präsentiert er sich ständig auch schon davor als General des Friedens. Also war bei der Verhandlung der Friedensverträge maßgeblich beteiligt. Was interessanterweise kaum thematisiert wird, dass Otto Pérez Molina zu Anfang der 80er Jahre den Militärstützpunkt in Wach geleitet hat. Und zwar zu genau der Zeit, als sämtliche Dörfer dort ausradiert wurden. Das wird interessanterweise kaum, also auch in diesem Wahlkampf kaum thematisiert, zumindest öffentlich nicht. Otto Pérez Molina, sagen viele, sollte er in die zweite Runde kommen bei den Präsidentschaftswahlen, hat er gute Chancen zu gewinnen. Und was interessanterweise viele sagen, dass es nach außen hin eigentlich ehrlicher wäre oder deutlicher widerspiegeln würde, wie es in Guatemala aussieht. Dieser Ruf nach dem starken Mann, dieses Wiederhervorholen dieser militärischen Vorzüge, diese Fähigkeit, klare Vorgaben zu machen, klare Lösungen anzubieten, einfache Lösungen für komplexe Probleme, das greift offensichtlich sehr stark.
Was würde es denn für Guatemala bedeuten, wenn jetzt ein General die Wahl gewinnen würde?
Es wäre natürlich fatal, wenn ein General die Wahl gewinnen würde. Ich denke, dass sich in der tagtäglichen Politik recht wenig ändern würde. Also es war am 18. Juli in den Zeitungen zu lesen, dass sich vier der aussichtsreichsten Parteien bereits geeinigt hätten, was grundlegende politische Richtungsentscheidungen betrifft, wird sich kaum etwas verändern. Also die gemeinsamen Patrouillen zwischen Polizei und Militär, die überall auf der Straße zu sehen sind, diese sehr verstärkte Remilitarisierung der öffentlichen Sicherheit, wird sich die Tendenz bestenfalls fortsetzen, aber es wird keine großartigen Neuerungen mehr kommen.
In den vergangenen Jahren hat es ja eine Verbreiterung sozialer Proteste gegeben in Guatemala und es schien so, wie wenn es eine Vernetzung gibt zwischen Basisbewegungen, indigenen Bewegungen. Was ist daraus geworden? Davon ist ja jetzt gar nichts mehr zu hören.
Naja, es gab, ich denke, die sozialen Proteste, die in die Öffentlichkeit erreicht haben, das waren eher so punktuelle Auseinandersetzungen. Das war das Freihandelsabkommen mit den Vereinigten Staaten. Das war die Lehrer- und Lehrerinnenbewegung, die es irgendwie danach wieder schaffte, länger zu mobilisieren. Die politische oder die soziale Bewegung an sich hat bereits nach der letzten Wahl begonnen, ein Bündnis aufzubauen, das Movimiento Político Social de la Izquierda, MPSI. Und da gab es vor den Wahlen einen innerbeweglichen Disput, soll die Bewegung jetzt antreten bereits zu diesen Wahlen oder nicht. Daraus ist dann Mais entstanden. Also URNHM Mais, meiner Ansicht nach, repräsentiert Mais nicht die volle Breite der Sozialbewegung. Mhm. Es ist nicht gelungen, meiner Ansicht nach, die ohnehin zerstrittene und verstagelte soziale Bewegung zu vereinen im Hinblick auf den Wahlkampf.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de